Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hi Christoph.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch ziemlich gut.
Letzte Woche war in Belgrad ein Event von World Minds. Christoph, erzähl doch nochmal kurz, was ist World Minds, auch wenn der ein oder andere es wahrscheinlich schon aus dem Podcast hier kennt.
World Minds, eine internationale Community für Business und Science. Der Hi-Podcast, der beschäftigt sich genau wie das Unternehmen Hi seit Jahr und Tag mit der Veränderung von Branchen und Unternehmen durch Technologie und durch neue Geschäftsmodelle. Und wir haben uns in der Vergangenheit schon oft mit dem Thema Weltraum beschäftigt. Und einer der Weltraumexperten ist jetzt in Belgrad aufgetreten. Ich durfte mit dabei sein. Und wir nehmen diesen Auftritt zum Anlass, uns heute mit dem Thema Weltraum mal wieder zu beschäftigen.
Genau, Space, ein zentrales Thema des Events. Wir Menschen haben ja schon immer nach den Sternen geschaut und uns gefragt, was jenseits unseres blauen Planeten liegt. Seit den ersten astronomischen Beobachtungen bis hin zu den revolutionären Fortschritten der Raumfahrttechnologie haben wir kontinuierlich unsere Grenzen erweitert und unseren Wissensdurst gestillt.
Der Drang, das Unbekannte zu erforschen, hat uns von der ersten bemannten Mondlandung bis zu den ehrgeizigen Plänen der bemannten Missionen zum Mars und darüber hinaus geführt.
Aber die Expansion ins Weltall ist nicht nur ein Abenteuer, sondern auch eine Notwendigkeit für die langfristige Zukunft der Menschheit. Angesichts der begrenzten Ressourcen der Erde und der Herausforderungen durch Umweltveränderung bietet der Weltraum unermessliche Möglichkeiten für Wissenschaft, Technologie und sogar die Schaffung neuer Lebensräume. Die Internationalisierung der Raumfahrt mit Kooperationen zwischen Raumfahrtagenturen und privaten Unternehmen weltweit hat diesen Traum in greifbare Nähe gerückt.
Und damit sind wir bei Stefan Brieschenk. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer des Hi-Podcasts, die kennen Stefan Brieschenk aus der Folge 208. Also wer nochmal nachhören möchte, 208 war die Folge. Er hat in Belgrad jetzt gesprochen. Er ist Chief Operating Officer der Rocket Factory Augsburg, abgekürzt AFA, einem New Space Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Zugang zum All mit extrem kostengünstigen Lösungen zu revolutionieren. Und Disclaimer, Full Disclosure, ich besitze Aktien an Rocket Factory Augsburg. Das ist aber nicht der Grund, warum die Firma heute in diesem Podcast vorkommt.
Wir hatten ja hier in Folge 281 schon mal über die Lunar Economy gesprochen und du hattest die Frage von mir bekommen, was wollen wir überhaupt auf dem Mond und was wollen wir im All, was wollen wir auf dem Mars? Und diese Frage, die haben wir einfach mal weitergegeben an Stefan. Also was wollen wir dort und was kann das Starship von Elon Musk leisten?
Yeah, look, this is it's also fairly easy to understand. If you look at the resource and pollution issue you realize on planet Earth, this is only an issue because we limit our minds to think about planet Earth as a sort of sphere without anything else. Blatantly wrong. There is no resource limitation. Absolute infinite resources in the universe. We will talk about this on a couple of these slides. There is absolutely no problem with resources. It's just that we don't embrace the next thing. The next thing is venturing out there, getting resources from different planets, establishing a basis on different planets to live, and basically expand humanity. The biggest threat to humanity in history have been external influences. Asteroids have hit planet Earth, deleted 90% of all life. The next big extinction event might be man-made or not. It doesn't really matter. The only thing that matters is that we expand exponentially as quickly as we can and we get out there. It's not a big deal to build a base on Mars, and it's also not a big deal to establish mankind there permanently. It only sounds like a big deal because no one's done it. It's always the same. With technology, it's always the same. Everyone is laughing and thinks, oh, that's all stupid. It's easy. Once it's done, everyone's like, oh, Elon Musk's rockets, they land by themselves. Yeah, that's easy. I can do the same. Damn easy. But again, you have to create that future first, to the point where everyone looks at it and says, yeah, easy, not a problem. Once you populate Mars with the first people, you venture out there. And again, this is the biggest task for mankind is not to fight about 1 or 2 kilometers of border on planet Earth. That's just about the most stupid thing that we can do. Absolutely the most stupid thing. What we need to do is challenge the big threats. The big threats are coming from basically the universe itself, and the real enemy we have is physics. That's the real enemy. We have to fight physics. We have to get out there, create new technology, and venture into space. And last point, this is very important. How much do you guys think Elon Musk has received in terms of funding?
I'd give you the answer. From the state or the company?
In total.
Tell us.
About $10 billion. That sounds like a lot, but for those of you who know some details about Germany. We have a project in Germany called Stuttgart 21, where we are trying to build a train station. And now let that sink in, guys, for a second. They're building 60 kilometers of train railroads. 60 kilometers. That project costs as much as the entire money that Elon Musk ever received. So question to you, what would you guys rather have? A SpaceX that flew to space 320 times by now, that installed 6,000 satellites, a company that goes to Mars, or 20 kilometers of train track?
Ja, eine lustig gestellte Frage, die tatsächlich auch für Heiterkeit sorgt natürlich. Was wollen wir lieber, Stuttgart 21 oder die Ausstattung eines Unternehmens wie SpaceX mit Kapital? Gleich teuer, ich wusste das nicht, hab's zum ersten Mal gehört. Aber warum wollen wir ins Weltall, wenn man mal ganz kurz den Einschlag von Asteroiden auf der Erde und die Vernichtung allen Lebens außer Acht lässt? Was wollen wir im Weltraum? Hören wir nochmal das Thema Datensammeln aus dem Weltraum. Dazu hören wir Stefan Brieschenk.
Yeah, it's fairly easy to explain. Basically, if you look at all the problems we have in the world, you realize there is one thing that is desperately missing, and that's just data. It's data on just about anything that happens out there. No matter if it's pollution, global warming, traffic, whatever it is, you need more data. And there is one really, really, really easy way to get more data, and that is to put satellites into orbit and put cameras on them. Really super simple. If you look at planet Earth over here, I can show you. You see this dot? This is basically planet Earth. And in fact, the atmosphere is super thin. This is about the black line you see here. And the satellites we're putting into orbit now, when I say we, it's over all the global space community, fly very, very low, low Earth orbit. Why? Because we want to put cameras on them and we want to basically photograph the entire world. Basically, very simple. I explain in a second why. But these satellites fly 200 kilometers, and that's just outside this black circle. So it's really, really close. And while we're doing this, very simple analogy. When you guys drive a car, you adhere to the speed limit, right? Why do you do that? Because you don't want to get a speeding ticket. That's the answer. And it's the same globally with when we talk about pollution. When do companies create pollution? They do that whenever they are sure that no one is catching them. If you basically install speed cameras everywhere, there is no more speeding, or at least you basically have it under control. And this applies to almost every industrial process that we do today. It applies to traffic. It applies to almost every sector of the economy. And this is why this entire space economy is basically in the starting shoes right now, and it's booming.
Wir haben es gehört, wir sind in den Startlöchern und es boomt. Aber was braucht man zum Boomen? Man braucht Funding. Und das ist ein Punkt, den er angesprochen hat. Wie viel Funding gibt es jetzt in den USA und wie viel in Deutschland? Wir hören nochmal Stefan.
In the US, if you look at venture capital, which is basically the capital you need to get an idea from zero to something, per person per year, this is about 15 times higher than it is in Europe. That's the problem. I have another number for you that you should remember. Per person per year, the United States spend about 10 times more money for space-related activities as Europe. That's the big problem. That's the gap. This is why the US will stay number one. I want to say that very clearly for me as a scientist and a technologist. I see absolutely no one overtaking them anytime soon. And long story short, we need to be open to look at new technologies, and space is one of the biggest new coming technologies that will literally generate and transform life as we know it.
Keine Überraschung, die Europäer liegen beim Funding von Startups aus der Weltraumindustrie weit hinter den Amerikanern zurück. Und das hat unmittelbare Auswirkungen, wenn man die Zahl der Starts zählt. Stefan Brieschenk macht hier nochmal einen interessanten Vergleich auf.
If you look into US, they fly into orbit 100 times a year. And now if you look into Europe, how many times do we fly
zero.
Into orbit?
This year, last year was one.
I mean, that's, again, makes no sense to talk about this tiny difference here. It's all the same thing. The problem is one country that leads the world is flying to space every 3 days. Then the other continent has not done anything.
Also wir haben es gerade gehört, die USA fliegen alle 3 Tage ins All und wir gar nicht. Aber es gab jemanden, der das vorangetrieben hat und verändern wollte, der nun aber nicht mehr im Amt ist. Und seine Sicht auf die Dinge, die hören wir in dieser Folge.
Genau, starten wir in diese Folge und schauen wir mal, wie man in Deutschland etwas bewegen kann, wenn man sich wirklich dafür einsetzt, mit Begeisterung und Leidenschaft zur Sache geht. Beim Thema Weltraum, aber auch bei anderen Technologiethemen.
Starten wir in die Folge.
Der HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Thomas Jatzombek.
Thomas Jatzombek ist ehemaliger Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung. Dieses Amt, er übt es von 2018 bis 2021 aus, ist angekoppelt an das Bundeswirtschaftsministerium. Mit Abfall der Großen Koalition ging dieses Amt an die Grünen und damit an Anna Christmann aus Stuttgart über. Thomas Jatzombek konzentriert sich jetzt wieder auf sein Mandat als Bundestagsabgeordneter. Er ist direkt gewählt aus Düsseldorf. In der aktuellen Legislaturperiode ist er Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für den Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und Mitglied im Ausschuss für Digitales. In Europa gibt es derzeit 3 aussichtsreiche Raketenunternehmen und alle 3 kommen aus Deutschland. ESA Aerospace, High Impulse und Rocket Factory Augsburg. Ein echter Erfolg. Die Unternehmen befinden sich mitten in einer erfolgreichen Serie technischer Tests. So flog die Rakete von High Impulse beispielsweise kürzlich in Australien. Darüber haben wir hier auch berichtet. Und Rocket Factory Augsburg testet gerade erfolgreich seine erste Stufe in Schottland. Die kommerziellen Jungfernflüge aller deutschen Raketen werden wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ohne Thomas Jatzombek gäbe es diese Erfolge wohl nicht. Denn er schuf die Marktstruktur, die sich so bewährt hat. Wettbewerb und privates Kapital, der Start in einer neuen Rolle. Deswegen wollten wir von Thomas Jatzombek anlässlich der erfolgreichen Tests wissen, wie er auf seine Zeit als Luft- und Raumfahrtkoordinator zurückschaut. Wir hören Thomas Jatzombek.
Thomas Jatzombek, danke fürs Mitmachen.
Gerne.
Thomas, deutsche Unternehmen sind in Sachen Microlauncher im Augenblick europaweit führend. Woran liegt das? Wie ist das politisch zustande gekommen?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir auf Wettbewerb gesetzt haben. Und wir haben uns angeguckt, was die Amerikaner gemacht haben, woraus SpaceX am Ende erfolgreich hervorgegangen ist. Und das war relativ einfach. Sie haben nicht mehr einen Auftrag an den größten Launcher-Anbieter exklusiv vergeben, sondern sie haben einen Wettbewerb gestartet unter 9 Unternehmen, die mit neuen Technologien angetreten sind und haben dann Meilensteine gesetzt. Und am Ende ist der Staat als Ankerkunde aufgetreten und nicht mehr als Fördermittelgeber. Und Investoren lieben Aufträge und Investoren hassen Fördermittel. Das ist relativ einfach. Und was wir jetzt sehen, ist, dass zwischen ESA Aerospace, Rocket Factory in Augsburg und High Impulse ein ziemlicher Wettbewerb entbrannt ist. Und beide oder alle 3 gucken halt immer darauf, wo der andere steht und denken, da muss man vielleicht noch eine Schippe mehr machen. Und am Ende haben sie eben auch sehr viele private Gelder akquirieren können. Und das hat unheimlich viel Dynamik freigesetzt. Und wir sehen bei Ariane, dass wir über 10 Jahren immer noch keinen Erststart der Ariane 6 sehen. Während halt eben diese 3 Micro-Launcher-Companies in wenigen Jahren es geschafft haben, jetzt schon ziemlich nah an den Erststart heranzukommen und Teile auf den Launchpads liegen haben.
Als du dein Amt aufgenommen hast als Luft- und Raumfahrtbeauftragter der Bundesregierung, da war die Markttopografie noch anders. Da waren es eher die Großunternehmen, die Aufträge vom Staat gerade in der beschriebenen Weise bekommen haben. Wie schwierig war das politisch zu erreichen, dass auf Wettbewerb und Förderung oder Auftragvergabe an kleine Unternehmen gesetzt wird?
Im Anfang war das gar nicht so schwierig, weil das keiner ernst genommen hat. Egal ob teilweise Fachleute im DLR, aber auch in der Großindustrie, war der Glaube da, das wird sowieso nichts und das Geld verschwindet. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir haben damals mit sehr wenig Geld, wir reden jetzt über weniger als 1% der Mittel, die Deutschland für das ESA-Budget ausgegeben hat. Also mit weniger als 1% haben wir hier wirklich ein Projekt gestartet, das unheimlich viel Dynamik ausgelöst hat. Und wir haben dann danach unglaublich viel Sperrfeuer gerade aus Frankreich bekommen, weil Frankreich sich auf einmal herausgefordert fühlte mit ihrer Launcherindustrie. Und das ist ein Zeichen, dass wir erfolgreich sind, denn nur wenn man wirklich gut ist, wird man auch ernst genommen und merkt man, dass dann halt auch Firepower dagegen entsteht. Und ich kann das nur empfehlen zu wiederholen. Wir haben das bei Quantencomputern auch gemacht und das hat auch bei Quantencomputern hervorragend funktioniert. Wir haben einen Etat von 700 Millionen beim DLR genommen, haben im Wettbewerb Aufträge an Startups vergeben und da sind spannende Firmen bei rausgekommen wie Electron aus Siegen oder Planck aus Ulm. Und das Modell im Wettbewerb Technologien zu entwickeln funktioniert ziemlich gut.
Wie hat das Sperrfeuer aus Frankreich ausgesehen?
Ah ja, das waren ganz verschiedene Dinge. Wie gesagt, im ersten Jahr hat man uns überhaupt nicht ernst genommen. Die Franzosen fanden das regelrecht lächerlich. Im zweiten Jahr ging es dann los, dass man dann zum Beispiel so einen Vertrag mit der EU verhandelt hat über Satellitenlaunches. Und irgendwo auf Seite 1018 stand dann drin, es darf nur von europäischem Boden gestartet werden. Das hat bei uns von unseren Experten im Ministerium keiner so richtig verstanden, was das bedeutet. Und als das abgeschlossen war, dann hieß es aus Frankreich so, dieses Launchpad in Norwegen, von dem aus gestartet werden sollte, dieses Launchpad dürfen wir nicht mehr nutzen für EU-Staats, denn das ist ja außerhalb Europas. Und dann haben wir gesagt, okay.
Aber Französisch-Guayana funktioniert.
Genau das, ja. Ihr wollt vom anderen Ende der Welt aus Französisch-Guayana starten, aus Peru. Und aus Norwegen nicht. Dann gesagt, ja, das eine ist EU und das andere nicht. Und so kleine Nickeligkeiten fanden sich also an ganz verschiedenen Stellen. Dann haben die Franzosen gesagt, wir bauen jetzt übrigens auch Micro-Launcher und wir machen das jetzt auch mit privaten Mitteln und haben aber schlankerweise 200 Millionen Euro direkt öffentliches Geld an eine Launcher-Company überwiesen, während unsere sich das mühsam am Markt am Ende halt eben erarbeiten mussten. Ich glaube aber dennoch, dass es trotz dieser Wettbewerbsverzerrungen Firmen halt total agil macht, wenn sie selber Mittel einwerben müssen, als wenn sie das einfach vom Staat überwiesen bekommen.
Wie ist der Faktor zwischen dem privat aufgebrachten Geld, den privaten Investitionen und dem Geld, das der Staat nicht investiert, aber doch per Auftrag vergeben hat? Wie kann man das sagen? Das ist mal 10, mal 5, mal 3?
Also in dem Launcher-Wettbewerb haben wir 2 Runden gemacht und in der ersten Runde war Isar Aerospace der Gewinner. Wir haben Aufträge, ich glaube, für 11 Millionen Euro am Ende vergeben und die haben dann 300 Millionen Euro an Wagniskapital eingesammelt. Also das ist schon ein Faktor 30, der da erzielt worden ist. Bei Rocket Factory sind die Zahlen nicht bekannt, aber auch hier ist offensichtlich, dass viel privates Geld in die Firma investiert wurde. Die haben in der zweiten Runde dann auch diese 11 Millionen für 2 Starts als Aufträge bekommen. Und dieser Hebel ist extrem wichtig, damit kann man natürlich viel mehr machen, gerade in Zeiten, wo auch die Haushaltsmittel knapp sind. Und was meine Überzeugung immer dabei ist, wenn am Ende der Staat das ganze Risiko übernimmt, dann ist man auf dem falschen Pferd unterwegs. Ja? Die Unternehmen müssen selber Skin in the Game haben. Und es gab ja auch eine Diskussion über so einen Nordseebahn, also einen Weltraumbahnhof in der Nordsee. Da haben wir das gleiche Prinzip, ein ähnliches gemacht, haben gesagt, wir würden da reingehen, wenn die Unternehmen daran glauben, dass es ein kommerzielles Projekt ist, würden wir da reingehen und die Hälfte finanzieren. Und dann gab es einen so Meilenstein, ich meine, es ging um 4 Millionen Euro, wir waren bereit, die Hälfte zu investieren. Leider haben die Privaten nicht mit investiert, dann haben wir es auch nicht gemacht. Also das bedeutet auch, dass man schon mal Entscheidungen gegen Dinge trifft, die vielleicht auch nicht so populär sind. Wäre ein schönes Projekt gewesen, zu sagen, wir machen den Weltraumbahnhof in der Nordsee, wurde sehr viel drüber geschrieben in der Presse, aber am Ende, wenn das nur aus Staatsgeldern finanziert ist, dann glaubt offensichtlich keiner im Markt dran und dann kann man es auch nicht machen.
Hättest du damals, als du diese Politik aufgelegt hast, damit gerechnet, dass in diesem Jahr 2024 schon erfolgreiche Tests stattfinden? High Impulse ist von Australien aus ungefähr 60 Kilometer in die Luft geflogen, noch nicht Weltraum, aber immerhin sehr hoch geflogen. Rocket Factory Augsburg hat gerade die erste Stufe getestet, erfolgreich. Die zweite Stufe ist gerade auf dem Weg zum Testpad in Schottland. War das vorstellbar oder hast du das persönlich geglaubt, dass 2024 das schon erreicht werden könnte?
Also das war schon das, was am Ende auch versprochen wurde. Jetzt gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass einem jeder vieles verspricht und die Ambitionen hoch sind. Aber es ist natürlich gut, wenn Unternehmen hohe Ambitionen haben und sagen, wir wollen hier auch schnell werden. Und ich glaube, dass jedes von diesen 3 Startups auch bei seinen Investoren abliefern muss. Da wird schon sehr genau geguckt, macht das noch Sinn oder macht das keinen Sinn. Und deshalb, ja, ehrlicherweise schon. Und ich habe auch immer mal nachgefragt und gesagt, wie sieht's denn jetzt eigentlich mal bei euch aus mit dem Erststart? Und daraus lernt man vielleicht noch einen Punkt, der auch aus meiner Sicht wichtig ist, dass man Projekte auch mal abbricht. Also wir haben ja gerade diesen Teilchenbeschleuniger Fair in Darmstadt. Da sind, glaube ich, um die 2 Milliarden Euro öffentliche Mittel schon investiert worden. Und dann trifft man in der gesamten Wissenschaftscommunity nahezu niemanden mehr, der wirklich daran glaubt, dass das noch ein Gewinnerprojekt ist. Und dass man damit tatsächlich die Nobelpreise und die Forschungsergebnisse holt als erster, die man eigentlich mal holen wollte. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass auch bei solchen staatlichen Forschungsinfrastrukturen man Meilensteine setzen muss. Und man muss auch mal Projekte abbrechen. Momentan ist das kaum möglich, weil in solchen Fällen der Rechnungshof sagen würde, ihr habt mit dem Teilchenbeschleuniger angefangen, jetzt habt ihr da schon 200 Millionen ausgegeben und brecht das Projekt jetzt ab. Aber es ist natürlich besser abzubrechen bei 200 Millionen, als am Ende 3 Milliarden für so ein Ding auszugeben, viel zu spät im Markt zu sein. Vielleicht haben andere dann schon längst die Forschungsergebnisse geholt und wir haben auch noch infernale Betriebskosten. Und deshalb ist Wettbewerb, finde ich, wichtig, aber auch die Möglichkeit, Programme abzubrechen. Und das ist heute bisher nirgendwo der Fall.
Abschließende Frage, Thomas. Der Luft- und Raumfahrtbeauftragte oder die Luft- und Raumfahrtbeauftragte der Bundesregierung ist angedockt an das Bundeswirtschaftsministerium. Das ist jetzt bekanntlich in grüner Hand. Welche Politik verfolgt die Grüne Partei zurzeit in der Luft- und Raumfahrt?
Ja, es ist immer schwierig, wenn man so ein Amt inne hatte, dann zu kommentieren, was da von den Nachfolgern gemacht wird. Was ich insgesamt im Wirtschaftsministerium sehe, ist, dass sie extrem viel Micromanagement machen. Ich habe eine parlamentarische Anfrage gestellt, wie viele Förderprojekte es im Wirtschaftsministerium gibt. Die Antwort ist 155.000. Das heißt, hier gibt es 155.000 Projekte, für die werden Förderanträge geschrieben. Da müssen Abrechnungen, Dokumentationen gemacht werden, Geld wird überwiesen. Wenn man sich fragt, warum der Staat so riesig ist, dann ist das, glaube ich, die Antwort auf die Frage, nämlich unglaublich viele kleinteilige Dinge. Und ich glaube nicht, dass der Staat alles besser weiß, sondern man muss den Akteuren in der Wirtschaft einfach auch ein paar Freiräume geben, ein paar Anreize setzen, einen stabilen Rahmen. Und das wäre auch noch ein wichtiger Punkt, dass man bei den Dingen auch bleibt. Diejenigen, die ein Elektroauto bestellt haben und wussten, da gibt's eine Prämie, und denen wurde das auf einmal über Nacht weggezogen, obwohl sie schon eine verbindliche Bestellung gemacht haben, die werden ihr Vertrauen in dieses Ministerium verloren haben. Und das gilt übrigens auch für die Angel-Investoren, die mit dem BAFA-Invest-Zuschuss investiert haben, wo dann über Nacht auf einmal Schwellwerte verändert worden sind und Leuten, die in ihrer Investitionsentscheidung fest damit gerechnet haben, dass sie diesen Zuschuss kriegen, am Ende diesen Zuschuss eben nicht bekommen haben. Und deshalb ist Stabilität und Sicherheit wichtig und diese Kleinteiligkeit, finde ich, ist verkehrt und wir müssen allen Akteuren wieder mehr Freiheiten geben, selber die richtigen Dinge zu tun.
Vielen Dank. Thomas Jatzombeck war das.
Dankeschön.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, was wir brauchen, ist ein Wettbewerb zwischen neuen Unternehmen mit neuen Technologien, anstelle dass Aufträge immer an den größten Anbieter abgegeben werden. Investoren bevorzugen Aufträge gegenüber Fördermitteln. So wird Wettbewerb möglich. Und die Dynamik im Wettbewerb führt dazu, dass Unternehmen schneller Fortschritte gemacht haben als traditionelle staatlich unterstützte Projekte wie zum Beispiel die Ariane 6. Das zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Frankreich fühlte sich durch die deutschen Erfolge herausgefordert und hat eigene Initiativen gestartet, oft mit hohen öffentlichen Geldern. Der Wettbewerb hat so auch deutsche Firmen agiler gemacht.
Drei Punkte von meiner Seite. Erstens, hierzulande wird viel zu selten Dank und Anerkennung gezollt, wenn ein Politiker ein gutes Werk verrichtet hat. Das ist falsch. Wir sollten politischen Leistungen öfter Respekt erweisen. Wenn Politiker immer nur kritisiert und gescholten werden, dann gehen sie weniger wünschenswerte Risiken ein. Der zweite Punkt, Wettbewerb kann Technologie befördern und beschleunigen. Private Raketen- und Satellitenunternehmen befinden sich heute im harschen Wettbewerb miteinander und untereinander. Rolle des Staates sollte die eines Rahmensetzers und Schiedsrichters sein, nicht die eines Systemführers oder Alleinherrschers. Und drittens, man neigt dazu, die Geschwindigkeit zu unterschätzen, die an den Tag gelegt werden kann, wenn privates Geld mit hohem Ehrgeiz investiert wird. Was jetzt in der deutschen Raketenindustrie erreicht worden ist, das mag zwar noch nicht so schnell sein wie das, was die Amerikaner erreicht haben, weil die Amerikaner besser finanziert sind, aber es ist schneller, als viele Unkenrufer und Kritiker und Skeptiker es vorher gesagt haben. Es lohnt sich, ehrgeizig zu Werke zu gehen und der Wettbewerb, der heizt diesen Ehrgeiz noch zusätzlich an.
Und das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wann hören wir uns wieder, Christoph?
Ich glaube, am Dienstagmorgen um 5.55 Uhr mit einer neuen Folge des Hype-Podcasts.
Sehr gut, das ist richtig. Bis nächsten Dienstag.
Bis nächsten Dienstag. Test bestanden, oder?
Ja, bestanden.
Okay, bis nächsten Dienstag.
Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.